Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren. Heute mit einem Auszug aus dem erotischen Märchen von Kira Meda aus der Anthologie »Wenn es dunkel wird« im Märchenwald 2, »Die zertanzten Schuhe«. Der Söldner Marek verbringt die Nacht in einer scheinbar verlassenen Burgruine. Zu seinem Erstaunen lebt jedoch ein alter Mann, der Burgherr, mit seinen 12 Töchtern in der Burg. Unheimliches geschieht in der Nacht. Stimmen flüstern, Schritte huschen, und in den Wandspiegeln sieht Marek 11 der Töchter des Burgherren beim Liebesspiel mit raubtierhaften Männern. Der Alte bittet Marek, das Rätsel zu lösen, doch Mareks Preis ist hoch. Er will Isa, die jüngste Tochter des Burgherrn. Kira Meda, die zertanzten Schuhe. Marek hatte sich am Kamin eine Decke zurechtgelegt und sich dort zum Schlafen hingelegt. Den Dolch hatte er unter sein Kissen gesteckt und nur gedöst. Im Gasthaus hätte er sicherlich besser schlafen können, aber zum einen war es zu spät und zu gefährlich, wieder hinaus in den Wald zu gehen. Zum anderen musste der Söldner zugeben, dass ihn die Neugier gepackt hatte. Er konnte sich weder auf den Alten noch auf den toten Edelmann und die trauernden Leute einen Reim machen, und das beschäftigte ihn. Er wollte das Rätsel lösen. Leises Lachen streifte Mareks Ohr. Sofort setzte der Söldner sich auf und lauschte. Da war es wieder. Ein leises, lockendes Lachen, die helle Stimme einer Frau. Marek zog den Dolch unter dem Kissen hervor und ließ ihn zurück in die Scheide gleiten. Das Schwert ließ er unter der Decke. Die Fackeln auf dem Flur brannten noch immer. Der Söldner blieb nah an der Wand und lauschte weiterhin. Das Lachen wiederholte sich und wurde dann tiefer. Die Unbekannte stöhnte. Schlussendlich stand Marek wieder vor dem seltsamen Spiegelsaal. Der Kamin in der Wand war erkaltet, der Geruch von altem Rauch und verbranntem Holz lag in der Luft. Dennoch war es nicht dunkel. Aus den Spiegeln heraus drang Licht. Marek trat neugierig näher. Es war nicht nur Licht, das er in den Spiegeln sah. Dort war viel mehr. Der Söldner stand direkt vor dem größten Spiegel, der ihn noch um eine halbe Mannslänge überragte. Doch anstelle seiner eigenen Reflexion sah Marek ein Zimmer. Es war nicht sonderlich groß, dafür aber umso edler eingerichtet. Ganz anders als der heruntergekommene Spiegelsaal wirkte das Zimmer sauber und die Möbel waren mit Samt und Seide bezogen. Mehrere Lüster waren im Raum verteilt. In der Mitte des Raumes, beschienen vom Licht der Kerzen, stand eine Frau. Sie war jung, schön und vollkommen nackt. Jemand hatte ihre Handgelenke gefesselt und sie an einem langen Seil an der Decke befestigt. Durch die emporgereckten Arme standen ihre Brüste vor. Sie waren milchweiß und mit kleinen, harten Nippeln gekrönt. Trotz ihrer Lage wirkte sie nicht ängstlich. Das Gesicht unter den blonden Locken war heiter und erwartungsvoll. Als ihr Blick Marek streifte, sah er beschämt auf den Boden, bis er merkte, dass sie ihn gar nicht sehen konnte. Ihr Blick war zwar in seine Richtung gerichtet, aber sie sah etwas anderes an. Einen Augenblick später konnte Marek auch erkennen, was. Ein Mann trat näher und sagte etwas zu der Frau. Marek konnte nicht verstehen, was, denn kein Laut drang aus dem Spiegel heraus, aber ihr Lächeln wurde strahlender. Der Mann war nicht ganz nackt, wie sie. Er trug eine einfache Hose und stellte seinen gestählten Oberkörper zur Schau. Die Haut war straff. Seine Bewegungen erinnerten Marek an ein Raubtier, sacht, geschmeidig und präzise. Er umrundete die Frau, die seinen Bewegungen wegen ihrer Fesselung nur mit den Blicken folgen konnte. Marek sah an den Bewegungen ihrer Brüste, dass sie heftig atmete. Die blasse Haut ihrer Wangen schimmerte rötlich. Der Mann hatte seine Umrundung beendet und blieb vor der blonden Schönheit stehen. Er lächelte schmal und umfasste das Gesicht seines Opfers mit einer prankenartigen Hand. Erstaunlich zärtlich hob er das zerbrechlich wirkende Kinn an und hauchte einen Kuss auf ihre Lippen. Die Frau gab sich ihm widerstandslos hin. Ihre langen Wimpern senkten sich herab und willig ließ sie sich küssen. Mit einem Mal packte der Mann mit seiner freien Hand den Hintern der Frau. Die andere strich kurz über den nackten, bebenden Bauch. Die Fingernägel daran waren unnatürlich lang und spitz. Sein Griff riss rote Linien in die helle Haut des Bauches, und Marek sah, wie die Frau den Kopf zurückwarf und die Lippen zu einem Stöhnen öffnete. Obwohl es so still war, meinte der Söldner, den spitzen Schmerzensschrei der Frau zu hören. Selbst die unterschwellig lustvolle Note darin entging seinem Vorstellungsvermögen nicht. Er schauderte und spürte, wie seine Hose enger wurde. Der Anblick und die Vorstellung, die die beiden Personen aufführten, blieben nicht ohne Wirkung auf ihn. Der Mann hatte seine Hand wieder erhoben und strich etwas von dem roten Blut auf die Lippen der Frau. Sie waren vom Küssen leicht angeschwollen, und das Blut glänzte verführerisch darauf. Sie sah ihn aus verschleierten Augen an und wollte ihm entgegenkommen, um noch einen Kuss zu erhaschen, aber der Mann ließ sie nicht. Er wich zurück, und sein Gesicht wirkte mit einem Mal streng. Die blonde Frau sagte etwas, und ihre ganze Körperhaltung flehte nach der Nähe des Mannes. Der entfernte sich noch weiter und verschwand für einen Augenblick aus dem Blickfeld Mareks. Als er wiederkam, hielt er in seinen Händen eine lange geflochtene Reitpeitsche. Mareks Miene verdüsterte sich. Er sprang auf und hämmerte mit der Faust gegen das Glas des Spiegels. »Lass sie frei! Frauen schlägt man nicht, du Bastard!« brüllte er, aber die Figuren hinter dem Spiegel bemerkten ihn nicht. Der Mann entrollte die Peitsche. Sie war nicht sehr lang. Ihr Ende lag knapp auf dem Boden, nachdem er sie ausgerollt hatte. Marek bemerkte zu seinem Erstaunen etwas im Gesicht der Frau. In die blauen Augen war ein gieriges, ja, ein lüsternes Funkeln getreten, und ihr Blick lag unverwandt auf der Peitsche. Erst nach einigen Herzschlägen konnte sie ihren Blick losreißen und sah ihren zukünftigen Peiniger an. Ein wenig zaghaft, aber bestimmt, nickte sie. Die Bewegung kam so schnell, dass der kampferprobte Söldner unwillkürlich zusammenzuckte. Die Peitsche beschrieb einen Bogen und landete auf der weichen Kehrseite der Frau. Diese wand sich, ihre Hände klammerten sich in die Fesseln, als das Leder ihre Haut traf. Die Muskeln unter der braunen Haut des Mannes zuckten, als er zum zweiten Schlag ausholte und die Peitsche diesmal über ihre runden Pobacken tanzen ließ. Die gepeitschte Stelle färbte sich augenblicklich rot. Wieder und wieder schlug der Riemen der Peitsche auf den weißen Körper, und der rötete sich schimmernd. Und auch wenn der blonde Lockenkopf sich in Schmerz hin und her warf und sie bei der Berührung der Peitsche schrie, die Frau genoss jeden einzelnen Schlag. Marek konnte die unverkennbare Lust auf den so unschuldigen Zügen deutlich sehen. Schweiß glitzerte auf ihrem Körper, und die Zuckungen der Frau hatten etwas Ekstatisches angenommen. Ihre Hüften bewegten sich den Schlägen entgegen, und sie bettelte um mehr. Marek merkte, wie sein eigener Atem sich im Takt der Schläge beschleunigte, und gebannt beobachtete er, wie die gefesselte Frau sich immer weiter ihrer Lust hingab, bis sie sich aufbäumte und den Kopf so weit in den Nacken legte, dass Marek fürchtete, sie würde sich verletzen. Nach einer Ewigkeit sackte sie in sich zusammen. Der Mann ließ die Peitsche einfach fallen, band die Frau los und fing sie auf. Sanft strich er ihr die schweißverklebten Locken aus der Stirn und küßte ihre Lippen. Die Frau schmiegte sich katzengleich an ihn und sprach nicht. Marek schluckte und zog sich unwillkürlich zurück. Plötzlich sah er eine Bewegung und wirbelte herum. In einem der größeren Spiegel auf der anderen Seite des Raumes war eine weitere Frauengestalt aufgetaucht. Sie war nicht nackt, sondern trug ein weißes, weichfallendes Kleid. Marek konnte darunter zarte Kurven erahnen. Es schmiegte sich immer wieder gegen ihren Körper, wenn sie sich bewegte. Gerade hatte sie sich zu ihm hingewandt, durch die Bewegung fielen ihr einige der kastanienfarbenen Haarsträhnen über die Schulter und berührten den Ansatz ihres Dekolletés. Es war aber nicht ihr Anblick, der den professionellen Krieger auf der Stelle aus dem Raum flüchten ließ, es war ihr Blick. Die geisterhafte Frau im Spiegel hatte ihm ihr Gesicht zugewandt, weil sie wusste, dass er da war. Die Gestalt hatte Marek direkt in die Augen gesehen. Der Geruch nach brennendem Holz weckte den Söldner. Er schlug die Augen auf und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Sie waren trocken und spröde. Der Geschmack von kalter Asche lag darauf. Marek nahm seinen Wasserbeutel aus dem Gepäck und spülte sich den Mund aus. Den Schluck Wasser spuckte er in den erkalteten Kamin. Dann erst stand er auf, nachdem er sich vergewissert hatte, dass sein Schwert noch versteckt und der Dolch noch in der Scheide war. Der Geruch nach Harz und Holz wurde im Flur stärker. Marek hörte den Alten lamentieren und beschleunigte seinen Schritt. Er fand die gebeugte Gestalt am anderen Ende des Flures in einer offenen Tür. Er schien Angst zu haben, den Raum dahinter zu betreten, gleichzeitig zog ihn etwas immer wieder dorthin. Wie an unsichtbaren Fäden gezogen, wankte er vor und zurück, ohnmächtig vor oder zurück zu gehen. »Alter«, rief Marek und näherte sich ihm. Kaum hatte er den Namen ausgesprochen, sprang der Mann herum und starrte den Söldner an, als hätte er ihn zum ersten Mal gesehen. »Du lebst?« Marek schnaubte leise. »Sollte ich tot sein?« Der Alte legte den Kopf schief und musterte ihn. »Ja«, sagte er, »ich hätte gedacht, du wärst es.« Dann glomm etwas in seinen Augen auf, fasste, plötzlich sehr eifrig, Mareks Arm und zog den Söldner in das offene Zimmer. Dieser Raum war anders als die wenigen Zimmer und Säle, die Marek bisher gesehen hatte. Er war ebenfalls groß, doch vollgestellt. Jede freie Stelle wurde als Stellplatz für ein Bett genutzt. Insgesamt waren es 12, kreuz und quer im Zimmer angeordnet. Sie waren kostbar ausgestattet mit leichten, zerfetzten Gazevorhängen. Die Laken und Decken waren schneeweiß und in jedem Bett lag eine Frau. Der Alte führte Marek zwischen den Betten hindurch. Eine schlafende Frau schien schöner zu sein als die andere. Jede von ihnen war in weiße Kleider, wie die Laken gehüllt, und alle schliefen. »Meine Töchter«, brach der Alte das Schweigen, während Marek die Frauen betrachtete. »Sie schlafen auf diese Weise schon seit fast einem Jahr.« Marek trat an eines der Betten näher heran. Blond gelocktes Haar, das Gesicht eines Engels. Er hatte diese Frau bereits gesehen, ebenso wie die zarte Gestalt mit den kastanienbraunen Haaren, die im Bett daneben lag. Es waren die Frauen aus den Spiegeln. »Niemand kann so lange schlafen«, murmelte Marek abwesend und konnte seine Augen nicht von den beiden Frauen nehmen. Sie sahen so unterschiedlich aus, aber die Form des Gesichts und die zarten Züge darin waren ähnlich. »Sie tun es auch nicht immer, dummer Kerl«, keifte der Alte, war erstaunlich schnell an Mareks Seite und riss die Bettdecke der blonden Tochter weg. Das Kleid war nicht mehr nur weiß. Wie aufgestickte Blüten hatten sich Blutflecken auf dem Stoff ausgebreitet. Marek war sich sicher, dass er unter dem Stoff die Striemen der letzten Nacht sehen würde. Doch das schien dem Alten nicht genug zu sein. Überraschend behutsam zog er der anderen Frau den linken Schuh aus. »Sieh dir das an! Sieh dir an, was meine Töchter tun!« Marek hütete sich davor, den Schuh zu berühren, aber er betrachtete ihn genau. Es waren teure Damastschühchen mit einer hauchdünnen Sohle aus Pappe. Anscheinend hatte die Trägerin getanzt und gefeiert, denn die Pappe unter dem Fußballen war zerrissen und durchgescheuert, als hätte sie viele Pirouetten zum Klang von Musik gedreht. »Sie feiern«, murmelte der Alte, aber das ihre Funkeln hatte seinen Blick noch nicht verlassen. »Sie tanzen, sie trinken, sie vergnügen sich auf abartige Weise, sie lieben, Söldner, sie leben, aber mich haben sie zu diesem Unleben verdammt, mich lassen sie dahin vegetieren und bringen jedem den Tod, der mich erlösen will.«
Wann tanzen Sie? Woher weißt du das alles?
Fragte Marek ihn. Er hatte eigentlich vorgehabt, dieses unselige Gemäuer an diesem Tag wieder zu verlassen, aber diese neue Wendung ließ ihn stutzig werden. Er wusste, dass die vergangene Nacht kein Traum gewesen war, und auch wenn er die blonde Tochter bei ihrem seltsamen Schmerz-Lustspiel beobachtet hatte, war es der Blick der Brünettentochter, der ihn nicht losließ. Sie hatte ihn gesehen und sie wusste, dass er da gewesen war.
»Nachts«,
brummte der Alte, der sorgsam den Schuh wieder an den Fuß der jungen Frau zog.
»Jeden Abend kleide ich sie neu an und am Morgen sind die Schuhe durchtanzt. Sie verschwinden und lassen mich zurück. Und du folgst ihnen nie? Ich kann nicht!«
Allein diese Tatsache auszusprechen, trieb dem alten Mann den Geifer in die Mundwinkel.
»Sobald es Mitternacht schlägt, schlafe ich ein und kein Mittel hat dagegen geholfen. Die Adligen und Ritter, die an meiner Stadt wach bleiben sollten, starben. Alle starben. Keiner ist geblieben. Ich habe alle verloren.«
Marek sah zu der brünetten Tochter. Ihr Gesicht zierte ein unschuldiger Frieden, der Mareks Verlangen weckte. Er wollte bei ihr liegen und das Erste sein, was sie sah, wenn sie jemals aus diesem Schlaf erwachen würde. Er wollte, dass sie neben ihm einschlief.
»Lass mich heute Nacht hier wachen.«
Der Alte kniff die Augen zusammen und umrundete Marek.
»Ich hatte eigentlich erwartet, dass du bereits heute tot bist.« »Das sagtest du bereits, Alter.«
Der Mann lachte meckernd.
»Allein für deine Frechheit sollte ich dich in den Spiegelsaal sperren, aber dass du noch lebst, spricht für dich.«
Er legte den Kopf schief.
»Und was willst du für deinen Dienst?«
»Sie.« Marek antwortete ohne zu zögern und deutete auf die brünette Frau.
»Isa? Meine Isa?«
Der alte Mann schüttelte heftig den Kopf.
»Sie ist meine jüngste Tochter, mein Augapfel.« »Sie ist mein Preis«,
erwiderte Marek ruhig und ließ seine Augen nicht von der jüngsten Tochter des Königs. Der Alte schien angesichts Mareks ruhiger Hartnäckigkeit mit sich zu hadern, und seine Augen wanderten hin und her, als würde er sich die Vor- und Nachteile dieses Handels durch den Kopf gehen lassen. Schließlich nickte er jedoch.
»Gut, du kannst sie haben, aber nur, wenn du dafür auch diesen Fluch aufhebst und mir alle meine Töchter zurück in dieses Leben holst.«
Marek zuckte mit den Schultern. Er war ein Söldner. Er ging selten nur den halben Weg.
»Morgen früh hast du deine Töchter wieder und ich meinen Preis.«
Den Tag verbrachte Marek damit, seine Waffen zu schärfen und das Schloss zu erkunden. Es besaß 3 Etagen, wobei alle Wege immer wieder zum Spiegelsaal zu führen schienen. Marek hatte anfangs gar nicht bemerkt, dass über den obersten Spiegeln noch eine Balustrade angebracht war, auf der eventuelle Gäste sich das Treiben im Spiegelsaal von oben betrachten konnten. Direkt darüber erhob sich die Decke, deren Wölbung ebenfalls vollkommen mit Spiegeln ausgelegt war. Anders jedoch als die gerahmten Spiegel waren diese nahtlos ineinander gefügt und von Zeit und Alter geschwärzt. Man konnte nur grobe Schatten sehen, die sich darin verbargen. Die restlichen Räume des Schlosses machten einen ebenso verwilderten und heruntergekommenen Eindruck wie die Außenfassade. Niemand kümmerte sich darum, und es schien, als sei dieses Gemäuer und all seine Bewohner einfach in Vergessenheit geraten. Kurz bevor die Sonne unterging, stieg Marek über eine lange gewundene Treppe auf die Zinnen des Schlosses. Unter sich sah er nichts als Wald. Die letzten Sonnenstrahlen, die sich durch die Wolken drängten, verliehen der Szenerie etwas Totes, obwohl die Kronen unter ihm Blätter trugen. In der Ferne ragten einige Schornsteine über die Wipfel hervor, sicher das Grenzdorf, das Marek am Vorabend hatte erreichen wollen. Er runzelte die Stirn, Rauch kräuselte sich in einer dichten Spirale über dem Dorf, aber er kam nicht aus den Schornsteinen.
»Sie verbrennen den Toten«,
murmelte der Alte. Wie aus dem Nichts war er neben Marek erschienen und sah an ihm vorbei zum Dorf.
»Eine Beerdigung?«
fragte der Söldner, nachdem er sich von seinem Schreck erholt hatte. Der Alte lachte schnarrend.
»Sie verbrennen sein Fleisch, damit es keine Bestien anlockt.«
Bevor Marek fragen konnte, was er damit meinte, war der Alte auch schon wieder verschwunden. Nur sein Lachen klang noch im Ohr des Söldners nach. Die Nacht verbrachte Marek wieder vor dem Kamin. Er legte sich unter die Decke und tat, als würde er schlafen, aber in Wirklichkeit blieb er hellwach und lauschte aufmerksam auf jedes noch so kleine Geräusch. Anfangs war da nur das Knacken des Holzes im Gebälk und die Schreie der Käuzchen im Wald. Der Söldner kämpfte gegen den Schlaf, aber je weiter die Nacht schritt, desto schwieriger wurde es für ihn. Irgendwann hörte er ein leises Klingeln und eine Frau lachte. Nicht sehr laut, aber Marek hörte es eindeutig. Er schob so leise wie möglich die Decke zur Seite und stand auf. Wie am Vorabend schon hatte er das Schwert wieder versteckt und nur den Dolch eingesteckt. Die lange Klinge des Schwertes würde ihn womöglich verraten, wenn er damit irgendwo anstieß. Der Söldner schlich über den Flur und verharrte vor dem Spiegelsaal. Er hatte sich nicht getäuscht. Im Saal waren 12 Frauen. Sie lachten miteinander, scherzten und stießen sich immer wieder neckend mit den Ellbogen an. Anscheinend freuten sie sich auf etwas, denn eine gespannte Erwartung lag in der Luft. Nach einigen Augenblicken wurde es ruhiger und alle Frauen sah zu dem größten Spiegel des Saales. Davor stand die Königstochter mit den blauen Locken, die Marek schon am Abend zuvor gesehen hatte. Direkt neben ihr befand sich Isa. Allein ihr Anblick bestärkte Marek in seinem Vorhaben, aber noch war es zu früh, sich zu offenbaren. Noch hatte er nicht herausgefunden, wohin die Töchter des alten Mannes jede Nacht verschwanden und was sie dort taten. Die Frauen raunten sich etwas zu, als das Bild des großen Spiegels sich veränderte. Die Oberfläche verschwamm und wurde trüb. Einen Augenblick später klärte sich das Bild wieder. Es zeigte noch immer den Spiegelsaal, aber von den Frauen, die darin standen, war auf der Spiegeloberfläche nichts mehr zu sehen. Stattdessen standen dort Männer. Marek kniff die Augen zusammen. Er war sich nicht sicher, ob er von seinem Standpunkt aus alles sah, aber er konnte 11 Männer im Spiegel zählen. Teilweise trugen sie nur Hosen aus dunklem Leder oder abgerissene Hemden dazu. In ihren Augen lag etwas, das Marek bereits einmal gesehen hatte, aber nie zuvor in einem menschlichen Gesicht. Einer von ihnen trat vor. Sein Haar war ebenso dunkel wie seine Augen und es reichte ihm bis auf die Schultern. Er lächelte und streckte auffordernd die Hand aus. Die älteste Königstochter tat es ihm nach und griff durch das Glas hindurch. Mareks Augen weiteten sich, als er sah, wie erst die Älteste und dann nach und nach all die anderen Frauen durch den Spiegel hindurchgingen, als wäre er nichts weiter als ein Schleier aus Wasser. Als Letzte ging Isa durch den Spiegel. Einen Fuß auf die andere Seite gesetzt hielt sie inne und sah über die Schulter zurück, als würde sie auf irgendetwas warten. Sie atmete deutlich ein und folgte ihren Schwestern dann. Marek wartete, bis die Silhouetten der Töchter nicht mehr zu sehen waren. Rasch durchquerte er den Spiegelsaal und sprang durch das Glas. Isa setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Sie trug neue Schuhe, wie jede Nacht, aber dennoch musste sie sich jedes Mal aufs Neue daran gewöhnen. Ihren Schwestern erging es ähnlich. Die Frauen bewegten sich, als würden sie auf rohen Eiern gehen. Isa hielt sich ein wenig abseits von den anderen. Sie waren keine wirklichen Schwestern. Der alte König hatte sie einzeln aus den umliegenden Dörfern gestohlen, als sie noch Kinder waren. Er hatte niemals geheiratet, aber sein Bedürfnis nach Kindern war so groß gewesen, dass er die Töchter der Bauern stahl. Trotz allem, oder vielleicht aus dem Grund, dass sie alle dasselbe Schicksal teilten, bestand zwischen den jungen Frauen eine Bindung. Isa war froh darum, denn die Frauen waren die einzige Familie, die sie kannte. Sie ging ein wenig schneller und schloss zu den anderen auf, bis sie neben Darcia lief, der ältesten Tochter. »Hast du mit Likan gesprochen?« wisperte sie ihrer älteren Schwester zu und warf dabei einen Blick auf den Mann, mit den halblangen braunen Haaren, der, wie die anderen Männer auch, vorweglief. Darcia legte den Arm um Isas Schulter und drückte sie tröstend. »Noch nicht. Bisher haben sie noch keinen passenden Mann für dich gefunden.« Isa seufzte. »Ich möchte aber nicht wieder allein sein«, klagte sie und sah wieder auf die Männer. Es waren, wie in jeder Nacht, 11 Stück. Jeder von ihnen hatte eine Favoritin unter den Schwestern, ebenso wie sich die Königstöchter ihre Liebhaber ausgesucht hatten. Nur Isa war allein. »Du kannst heute Nacht wieder zuschauen«, schlug Darcia vor. »Likan hält jeden Tag Ausschau nach einem geeigneten Kandidaten. Er will dir nicht irgendeinen Mann an den Hals werfen.« Abermals seufzte Isa. »Ach, ich weiß ja, dass ihr euch um mich sorgt. Aber was ist mit dem Mann, den ich gestern gesehen habe?« Darcias hübsches Gesicht verzog sich nachdenklich. »Ich habe ihn noch nicht gesehen und er war stark«, erwiderte Isa und merkte selbst, wie warm ihre Wangen wurden. »Du hättest ihn dir anschauen sollen, Darcia. Sein Körper war mindestens so kräftig wie Likans und in seinen Augen lag etwas Wehmütiges, fast als hätte er mich wirklich gesehen.« Darcia lachte über den offensichtlichen Übermut der jüngeren Königstochter. Dann wurde sie wieder ernst. »Vernarre dich nicht zu sehr in ihn. Nur weil er stark aussieht, heißt es nicht, dass er es auch ist. Ohne die Prüfung zu bestehen, wird er keine Chance haben, dich zu bekommen.«